Herr, du hast uns viel anvertraut aus deinem heiligen Wort in diesen Tagen. Nun fange noch einmal an aus dem Reichtum deines Wortes uns zu segnen. Und gib, dass klare Entscheidungen und feste Entschlüsse durch deine Gnade die Frucht dieser Konferenz werden. Vermehre die Schar der wahrhaftigen Anbeter und gib uns Gnade zu einem gesunden geistlichen Wachstum. Fülle unseren Bruder mit deiner Kraft, dass er dein Bote sei. Sehe ich noch in der Parallelversammlung den Bruder Bachmann. Grüße auch unseren Bruder Busch mit Kraft von dir und seine liebe Frau. Und segne alle, die nicht hier sein können und so gerne hier wären. Grüße sie mit einem Glanz von deinem Angesicht. Amen. Wir setzen uns bitte.
Wir wollen in unsere Bibel aufschlagen, Matthäus Evangelium Kapitel 14, von Vers 22 bis 33. Matthäus 14, 22 bis 33. Wenn wir da dann vom Sturm hören und von den Wellen und vom Meer, dann werden wir uns doch noch freuen, dass wir in dieser Schwüle hier sein dürfen. Das ist dann doch noch vorzuziehen. Also, Matthäus 14, 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, dass sie in das Schiff traten und vor ihm herüberfuhren, bis er das Volk von sich ließe. Und da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg allein, dass er betete. Und am Abend war er allein da selbst. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen zuwider. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, dass er zu Jesus käme. Er sah aber einen starken Wind. Da erschrak er und hob an zu sinken, schrie und sprach, Herr, hilf mir. Jesus aber reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, O du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und sie traten in das Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrlich Gottes Sohn. Liebe Freunde, unser Herz ist nicht krisenfest, sondern unser Menschenherz ist krisenanfällig. Die Bibel sagt, es ist ein trotzig und verzagt Ding. Es ist ein ängstlich und ein zerschlagenes Ding. Unser Herz ist nicht krisenfest. Wir haben heute früh vom Bruder Professor gehört, was eine Krise ist. Ich darf das noch einmal ganz kurz wiederholen mit meinen Worten. Unter Krise kann man verschiedenerlei verstehen. Eine Krise ist zunächst ein Wendepunkt, etwa in einem Krankheitsprozess. Da gab es einen steilen Aufstieg und plötzlich wendet sich alles zum Schlechten. Eine Krise tritt ein furchtbarer Wendepunkt zum Schlechten hin. Vielleicht haben wir das in unserem Leben schon irgendwann einmal selber erlebt, solch eine Krankheitskrise. Liebe Freunde, das kann es auch in unserem Glaubensleben geben. Solch eine Krise, einen Wendepunkt zum Schlechten, und diese Krise kann schließlich auch zu einer Glaubenskatastrophe führen. Es haben so viele im Glauben mit dem Herrn Jesus angefangen. Aber es gibt, ich sage das mit dem Titel eines Büchleins von Daniel Schäfer, es gibt einen Friedhof der Gestrandeten. Da liegen viele, die eine Glaubenskatastrophe, einen Glaubensschiffbruch erlitten haben. Vielleicht, weil sie nicht gewusst haben, wie man solche Glaubenskrisen überwinden kann. Oder eine Krise ist eine Störung im normalen Ablauf des Lebens. Da leben zwei Eheleute miteinander und plötzlich gibt es eine Krise in dieser Ehe, eine Störung. Es kann Glaubensstörungen in unserem inneren Leben geben. Oder eine Krise ist eine Notlage. Viele von euch kennen die Zeit noch, die Älteren, die Krisenzeiten. Die Zeiten der Arbeitslosigkeit etwa, wo es uns schlecht gegangen ist, auch nach der wirtschaftlichen Seite hin. Krise, solche Notlagen im Glaubensleben gibt es. Innere Verlegenheiten, wo wir nicht mehr wissen, wie wir mit dem oder jenem fertig werden sollen und wie es weitergehen soll in unserem Leben. Krisenzeiten sind Notzeiten unseres Lebens. Aber solche Krisenzeiten, die Notzeiten sind, können zu ungeahnten Segenszeiten in unserem Leben werden. Und es kann das dabei herauskommen, was am Schluss unserer Geschichte steht, dass wir nämlich mit einem anbetenden Herzen vor dem Herrn Jesus stehen und sagen, es war eine schreckliche Krise, durch die ich gegangen bin. Du hast mich durchgebracht. Und in solcher Krise habe ich deine Herrlichkeit aufs Neue erlebt. Ich kann nur vor dir stehen und sagen, du bist wahrlich Gottes Sohn. Das braucht mir keiner mehr zu erklären. Da brauche ich mit keinem mehr zu diskutieren. Ich habe dich selber erfahren, dich den lebendigen Herrn. Du bist wahrlich Gottes Sohn. Krisenzeiten sind gefährliche Zeiten, auch für unser Glaubensleben. Es kann so oder anders gehen. Wie kommt es zu solchen Krisen in unserem Glaubensleben? Dazu sagt uns unsere biblische Geschichte für diesen Nachmittag allerlei. Zunächst, wenn ich euch darauf aufmerksam machen darf, wenn ihr einmal hineinschauen wollt in den Vers 22, da heißt es, und alsbald trieb Jesus seine Jünger, er trieb sie, dass sie in das Schiff traten und vor ihm herüberfuhren, bis er das Volk von sich ließe. Unserer Geschichte vorauf geht die Geschichte von der Speisung der 5000. Wir haben es heute früh kurz gehört. Wir haben auch heute früh gehört von diesem Rausch der Begeisterung, die um Jesus her gewesen ist. Wie da die Massen erfüllt waren von dem, was sie erlebten. Johannes 6 heißt es, Vers 15, sie wollten ihn zum König machen. Es ist etwas Wunderbares, nicht wenn einer kommt, der Brot geben kann, der einen satt machen kann, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, dieser eine soll unser König sein. Und nun, meine Freunde, der Glaube der Jünger war ja nicht fertig. Und unser Glaube ist ja auch nicht fertig. Wir sind ja in der Werkstatt des Meisters bis zum letzten Tag. Und völlig umgestaltet ins Bild Jesu. Im vollendeten Leben sind wir, wenn wir daheim sind. Aber solange wir unterwegs sind, sind wir in der Schule unseres Meisters. Unser Glaube ist nicht fertig, der Glaube der Jünger damals auch nicht. Die standen am Anfang ihres Lebens mit Jesus. Und nun war die große Gefahr, dass diese Jünger mit angesteckt wurden von dieser fleischlichen Begeisterung. Von diesem Rauschzustand der Masse. Wisst ihr, liebe Freunde, man kann Halleluja singen, auch aus einem berauschten Herzen. Da braucht man noch gar kein erlöstes Herz dazu. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir mancherlei innere seelische Rauschzustände verwechseln mit einer echten und klaren Gotteskindschaft, mit einer echten und klaren Hinkehr und Entscheidung zum Herrn Jesus und für den Herrn Jesus. Diese Jünger waren anfällig für den Rausch der Stunde. Und deswegen hat sie der Herr Jesus herausgenommen aus dieser gefährlichen Situation, wo die erste Krise auf sie zukam, hat sie in das Schiff getrieben, dass sie vor ihm hinüberfuhren. Und da sind sie nun im Schiff und fahren auf dem See Genezareth. Und lasst mich eines sagen, wie kommt es zu den Glaubenskrisen? Jesus schickt seine Leute in die Stürme hinein. Es ist ja unheimlich, diese Situation hier, nicht? Der Wechsel der Situation. Stellt euch bitte einmal vor, da war dieser wunderbare Tag, dieser fröhliche Tag, wo die Jünger aus den Händen Jesu nehmen durften, so wie wir heute nehmen dürfen von ihm, wo die Jünger aus den Händen Jesu nehmen durften und weitergeben durften. Ein herrlicher Tag, ein Tag voller Freude, ein Tag voller Sieg. Und jetzt treibt er sie in das Schiff. Er treibt sie in die Nacht, hinaus auf den See, in den Sturm hinein. Er ist nicht bei ihnen. Er geht auf den Berg allein, um zu beten. Und als er dann zu ihnen kommt, da meinen sie, es wäre ein Gespenst. Welch ein Wechsel der Situation! Liebe Brüder und Schwestern, heute sitzen wir hier in der Konferenz, es ist so ein schöner Tag. Und es ist so herrlich, wenn wir miteinander beten und singen. Und es ist so herrlich, wenn wir Gemeinschaft mit den Kindern Gottes haben. Das ist so stärkend und so wunderbar. Aber vielleicht ist morgen schon wieder Sturmzeit deines Lebens. Vielleicht gehst du aus diesem fröhlichen Tag heraus, wieder in eine Nacht hinein, wo die Wellen hochgehen und dein Lebensschifflein hin und her geworfen wird, dass du meinst, du müsstest versinken. So ist das Leben der Jünger Jesu. Gott schenkt ihnen Taborstunden, Stunden, da er sich vor ihnen verklärt, Stunden der Herrlichkeit Gottes schon hier auf der Erde. Aber dann geht es wieder in die Nacht, in den Sturm und in die Tiefe. Das sturmfreie Leben, meine Freunde, das sturmfreie Leben, das gibt es erst bei ihm. Das gibt es erst in der Herrlichkeit. Und so müssen wir damit rechnen, dass unser Lebensschifflein immer wieder in den Sturm hineingerät. Denn, lasst mich das einmal ganz ehrlich sagen, auch für die Kinder Gottes und für die Jünger des Heilandes gilt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Deswegen brauchen wir die Sturmzeiten, deswegen brauchen wir die Krisenzeiten. Paulus sagt, damit ich mich der hohen Offenbarungen nicht überhebe, damit wir nicht selbstsicher werden, damit wir nicht auf die Kraft unseres Glaubens bauen, wir brauchen diese Zeiten des Sturmes, diese Zeiten in der Tiefe. Nun heißt sie in unserer Geschichte, wie sie da auf dem Meer sind, der Wind ist ihnen zuwider und das Schifflein litt Not von den Wellen. Versteht ihr, es gibt einen Wind des Heiligen Geistes. Es gibt einen Wind, der uns kräftig vorwärts treibt. Welche der Geist Gottes treibt, schreibt Paulus im Römerbrief, die sind Gottes Kinder. Aber es gibt auch den anderen Wind. Es gibt auch den anderen Sturm, der uns zuwider ist. Wir stehen ja, solange wir über diese Erde gehen, meine Freunde, im Kampf. Weil der Teufel immer hinter uns her ist. Weil er uns ja immer abschießen will. Weil er uns mit unserem Lebensschifflein ja immer versenken möchte. Er will ja nicht, dass wir das Ziel erreichen. Er will ja, dass die Glaubenskrise zur Glaubenskatastrophe wird. Und dann kommen die Stürme der Anfechtung in unserem Leben, wenn wir vielleicht ganz alleine irgendwo stehen, uns mit mancherlei Fragen herumschlagen. Kennt ihr das? Dann kommen die Stürme der Verzweiflung, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Es wird ganz dunkel um uns. Dann kommen die Stürme des Leides, wo wir fragen, warum? Wo es ganz finster wird. Dann fallen die Schatten des Todes auf unser Leben. Dann kommen die Stürme der Versuchung. Ach, was gibt es nicht alles für Stürme in unserem Leben? Von welchen Seiten werden sie nicht alles aufgepeitscht und herangetrieben? Der Wind war ihnen zuwider. Das tausende tödliche Element, das bitter uns aufsteht. Und die Jünger wissen genau, in diesen Stürmen, die da aufbrausen, es sind ja starke Männer, in diesen Stürmen, da sind wir ganz ohnmächtig und ganz schwach. Nicht diese Männer, die sind in See Genezareth gewohnt. Die haben da oft die Ruder geschlagen. Die kennen auch die Tücken des Sees. Aber wenn so ein wilder Seesturm kommt und nun die Elemente toben, da ist nicht mehr weit her mit ihrer Kraft. Da ist nicht mehr weit her mit ihren eigenen Reserven, die sie haben. Der Sturm ist stärker als ihre Kraft. Wir verderben. Wie kommen wir aus dieser Krise, aus dieser Sturmzeit heraus? Ach, meine lieben Freunde, in solchen Krisenzeiten, da wird unser eigenes Selbstbewusstsein und unser Stolz sehr heftig erschüttert. Es gibt so viele Stürme im Leben, mit denen wir nicht fertig werden, denen wir ganz ohnmächtig gegenüberstehen, die auf uns zukommen, wo auch die Kraft unseres Glaubens, vielleicht die Kraft unseres eingebildeten Glaubens, nicht ausreicht und nicht durchhält. Wir sind dem Sturm nicht gewachsen. Und noch eins, was mich hier erschüttert in dieser kritischen Situation der Jünger. Seht, als die da draußen sind, auf dem See, mitten im Sturm, und nun nicht wissen, wie es weitergehen soll, es ist Nacht, es leuchtet kein Stern. Kennt ihr die Stunden in eurem Leben, wo kein Stern leuchtet, wo die Wolken ganz tief über euer Leben dahinziehen und es überall hochgeht um euch und das Lebensschifflein so hin und her geworfen wird, dass ihr meint, es sei alles vorbei und aus. Das Erschütternde hier ist nur noch Folgendes. Es kommt Jesus zu ihnen, darüber sage ich später noch etwas. Jesus kommt zu ihnen in den Sturm. Und als sie so ihn auf sich zukommen sehen, da rechnen sie gar nicht mit ihm. Sie schreien vor Furcht, es ist ein Gespenst, das da auf uns zukommt. Wisst ihr, was das bei den Leuten damals war? Ein ganz plumper und primitiver Aberglaube. Ihr Glaube stürzt herunter auf die Stufe des Aberglaubens. Es war damals so die Meinung, wenn ein Gespenst auf so ein Schifflein in Seenot zukommt, dann muss so ein Schifflein mit Mann und Maus untergehen. Das war ein ganz bewusster und purer Aberglaube. So sinkt ihr Glaube ab in dieser Krise. Sie rechnen nicht mit Jesus. Es kommt ein Gespenst. Wir sind verloren. Sie schreien vor Furcht. Und noch etwas zu dieser Krise. Seht, es heißt dann im zweiten Teil unserer Geschichte. Ihr habt gehört, dass da von Petrus erzählt wird, wie der dann schließlich auf den Befehl Jesu alle Sicherheiten verlässt, aus dem Schiff aussteigt und auf Meer auf Jesus zugeht. Aber ich will das gleich hier mit hereinnehmen, was auch dazu gehört, wie es zu den Glaubenskrisen dann kommt und wie sie immer schwieriger werden. Seht, als der Petrus auf den Herrn Jesus zugeht, auf den stürmischen See, da heißt es auf einmal von ihm, er sah einen starken Wind und hob an zu singen. Da erschrak er. Es ist etwas Schreckliches, Freunde, wenn wir in den Krisenstunden unseres inneren Lebens die falsche Blickrichtung haben. Wenn wir uns gefangen nehmen lassen von dem, was um uns her vor sich geht. Man kann von den Stürmen gebannt werden, wie ein Kaninchen gebannt wird von der Schlange. Hypnotisiert wird von der Schlange und schließlich wird das Kaninchen von der Schlange getötet. So kann man von den Stürmen in den Glaubenskrisen so gebannt werden, dass diese Stürme einen in die Tiefe hinunterziehen. Die falsche Blickrichtung auf den Sturm. Schau doch nicht immer auf deine Verzweiflung. Schau doch nicht immer auf dein Leid. Schau doch nicht immer auf die Wolken, die um dich herziehen. Schau doch nicht immer auf deine Enttäuschungen. Schau doch nicht immer in dich selber hinein und verkrampfe dich doch nicht andauernd in dich selber. Der Blick auf dich selber und der Blick auf die Stürme zieht in die Tiefe. Das ist schrecklich, liebe Freunde. Ach, und nun sind die sichtbaren Zeichen dieser Krise, die hier über die Jünger des Herrn kommt, Angst und Zweifel. Das eine, es heißt hier, sie schrien vor Furcht. Angst hängt ja zusammen, nicht wahr, mit dem Wörtlein oder kommt von dem Wörtlein Enge. Angst, wir fühlen uns in die Enge gedrängt, in eine Ecke gedrängt, aus der wir nicht mehr herauskommen, aus der wir uns nicht mehr befreien können. Sie schrien vor Angst. Ach, wie ängstlich ist oft unser Herz, wenn wir durch die Stürme fahren. Wenn ich mitten in der Angst wandle. Oder der Herr Jesus rechnet mit unserer Angst, wenn er im Johannesevangelium sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das sichtbare Zeichen unserer Krise. Und das andere sichtbare Zeichen hier ist der Zweifel des Petrus. Er ist auf das Wort Jesu hin, aus dem Boot gestiegen, aus dem schwankenden Boot. Er geht auf Jesus zu. Nun kommt der Wind. Nun wird die Welle hochgepeitscht zwischen ihm und Jesus. Und nun ist die große Frage in seinem Leben, in diesem Augenblick, was ist nun gewaltiger? Der Sturm? Oder das Wort, das mich gerufen hat. Kann ich durch diese Wolke, kann ich durch diesen Wind, kann ich durch diese Welle hindurch auf das Wort, das mich herausgerufen hat, vertrauen? Da ist die Vertrauenskrise im Leben dieses Jüngers. Der Sturm scheint ihm mächtiger zu sein als das Wort, das ihn gerufen hat. Und nun fängt er an zu sinken. Angst und Zweifel und verliert den Grund unter seinen Füßen. Glaubenskrisen in den Stürmen des Lebens. O du angstvolles Herz, o du zweifelndes Herz, was ist stärker, der Sturm oder Jesu Wort? Muss ich mich denn nicht fürchten, wenn ich durch die Nachtstunden meines Lebens wandern muss und oft keinen Weg sehe und kein Stern mir leuchtet. Riedmüller hat in einem seiner Lieder, und damit kommen wir zum zweiten, den schönen Satz gedichtet: Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Die Jünger im Sturm, wie wird diese Krise in der Nacht überwunden? Dazu drei Aussagen. Erstens, Jesus betet für uns. Unsere Geschichte beginnt damit, dass es heißt, der Herr schickt seine Jünger auf den See hinaus. Er geht auf einen Berg allein, um zu beten. Das hat der Herr Jesus öfter getan, dass er in die Stille gegangen ist, dass er sich Weisung geholt hat für den Weg, Kraft für seinen Auftrag. Es steht hier im Einzelnen, meine Brüder und Schwestern, nicht hier, was der Herr Jesus gebetet hat und wofür er gebetet hat. Aber eines ist mir unzweifelhaft, dass der Herr Jesus dort in der einsamen Gebetsstille vor dem Vater seine Jünger nicht vergessen hat. Ihr müsst wieder einmal das wunderbare, tiefe, herrliche, so tröstliche und so umhüllende hohe priesterliche Gebet Jesu, Johannes 17, lesen. Wie da der Heiland eintritt für seine Leute. Ich bitte für die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir seien, dass sie also nicht umkommen in den Krisen, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Jesus betet für seine Leute, dass sie unterwegs nicht zur Strecke gebracht werden, dass es nicht zur Katastrophe kommt. Kennt ihr die Stelle, wo Jesus den Petrus anspricht? Am Anfang der Leidensgeschichte und zu ihm sagt, Simon, Simon, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ach, meine Brüder und Schwestern, unser Glaube wäre doch schon längst in tausend Scherben gekracht, wenn er nicht leben würde von der Fürbitte Jesu, von dem hohen Priester, der im oberen Heiligtum am Thron des Vaters für uns eintritt und der dort am Thron des Vaters uns hält in unserer Armseligkeit, mit all unserer Bruchstückhaftigkeit, mit unserem ganzen schwachen und oft so versagenden Glauben. Jesus betet für uns vor dem Vater. Du, das darfst du auch ganz persönlich mit nach Hause nehmen. Der Herr Jesus denkt an dich. Und wenn du durch die Stürme hindurchfährst und wenn es dir Angst und Bange wird, Jesus denkt an dich. Und ich bin so kühn, einmal dieses herrliche und große Gotteswort aus dem Alten Testament in den Mund Jesu zu legen, wo der Herr im Propheten Jesaja sagt, kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen? Und ob sie desselben vergäße, will ich doch dein nicht vergessen. Du, wenn du ein Jünger und eine Jüngerin Jesu bist, dann lebst du im Herzen Jesu. Es ist ein Denkzettel vor ihm geschrieben. Er vergisst dich nicht, er hält dich durch seine Fürbitte vor dem Vater, der große hohe Priester. Das ist das Erste, was wir sagen dürfen bei der Überwindung der Glaubenskrise. Einen Vers will der Bruder Paul singen.
Fürchte dich nicht länger, das ist so ein seechristliches Lied dabei. Was für ein Vers. Während die Vorhänge bitte zuziehen, sonst kriegen die einzelnen Sonnenstich hier in der Mitte. Bitte sehen Sie mal dazu, dass Sie die Vorhänge zuziehen. Ein paar junge Männer mal. Fürchte dich nicht länger.
Steht nicht drin.
Das steht nicht da drin. Nochmal.
Fürchte dich nicht länger, seh, ich bin mit dir. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. Durch die Wolken dunkel, der Verheißung liegt. Siehe, ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen,
Das zweite, liebe Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass ihr noch zuhören könnt. Ich bemühe mich schon laut zu sprechen, damit ich einen auch stimmlichen Kampf gegen die Schwüle führe. Gott möge den Geist der Müdigkeit von uns nehmen. Also, das zweite. Das erste, Jesus betet für uns. Das zweite, Jesus kommt zu uns. Ist das nicht wunderbar, liebe Freunde, dass der Herr Jesus hier nicht auf dem Berg droben bleibt? Dass er nun nicht einfach seine Jünger da drunten in diesem Getümmel allein lässt. Ja, er betet für sie. Aber nun macht er sich auf mitten in der Nacht und kommt zu ihnen. Dein Leben steht unter dem Wort aus dem 121. Psalm. Der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Jesus ist für seine Leute da mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, er kommt zu ihnen in den Sturm. Versteht, ich will das einmal ganz bildlich sagen, meine Freunde. Die Jünger sind da mitten auf dem See. Es geht ganz wild her. Es ist Nacht. Kein Mensch beobachtet sie wahrscheinlich. Kein Mensch hat auch die Möglichkeit, in ihre Notlage jetzt hineinzukommen. Und sie selber haben nicht die Möglichkeit, aus dieser Notlage sich zu befreien. Sie kommen nicht zum Ufer. Sie kommen nicht zu Jesus hin. Ach, wie ist das tröstlich, ihr Freunde, dass dann, wenn wir am Ende sind, wenn seine Kinder am Ende sind, wenn kein Mensch uns mehr helfen kann, wenn wir uns selber nicht mehr helfen können, wenn wir das rettende Ufer des Lebens nicht mehr erreichen, dass Jesus dann zu uns kommt. Und dass es keinen Sturm gibt, meine Freunde, der ihn hindern könnte, zu uns zu kommen. Nehmt das mit in eure Stürme. Jesus ist größer als alles. Und ihr kennt alle das Wort des Herrn, der sich anschickt, in die Herrlichkeit Gottes hinüberzugehen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wisst ihr, wo das Wort steht? Matthäus am letzten. Wenn die Menschen sagen, Matthäus am letzten, dann meinen sie, jetzt sind wir am Ende. Das ist alles hops und alles vorbei und jetzt wissen wir auch nicht mehr weiter. Und es ist so wunderbar, dass Matthäus am letzten die größten Verheißungen Jesu stehen. Nämlich, dass er größer ist als alles und dass er bei seinen Leuten ist, auch mitten in der Nacht und mitten im Sturm. Und wenn du so armselig bist, dass du dich gar nicht mehr aufmachen kannst, zu Jesus zu kommen, dann kommt er zu dir, darauf darfst du dich verlassen. Darf ich hier einmal in Klammer nur ein ganz kurzes persönliches Zeugnis sagen? Als ich vor 4 Jahren sehr lange, monatelang krank gewesen bin, da waren Wochen darunter, wo ich nichts lesen konnte und wo ich kaum beten konnte und wo ich mich kaum innerlich aufschwingen konnte, zu Jesus hinzugehen, wo ich kein Wort Gottes lesen konnte, Wochen der Schwachheit und der Ohnmacht, Wochen an den Grenzen des Lebens. Aber die selige Erfahrung in dieser Krisenzeit war die, Jesus kommt zu uns. Er kommt im Sturm auf uns zu. Darauf darfst du dich verlassen. Und er kommt im Sturm und spricht sie an. Fürchtet euch nicht. Seid gutes Mutes, ich bin es. Ist das nicht herrlich, wenn uns mitten im Sturm solch ein Wort trifft? Der Herr Jesus schilt seine Jünger nicht. Er lacht sie auch nicht aus, weswegen sie so kleingläubig sind. Jesus nimmt die Stürme ernst, meine lieben Freunde. Er ist ja da viel barmherziger, als wir oft miteinander barmherzig sind, nicht? Wir sagen manches Mal, wenn einer so durch den Sturm hindurchfahren muss in seinem Glaubensleben, du musst eben tapferer sein, du musst eben mehr glauben, du musst eben stärker sein. Und dann gibt es so arme Menschen, die können das ja nicht. Ich habe in der Seelsorge eines gelernt, nämlich, dass es bei vielen Menschen, die mitten in einer Krise drin stehen, gar nicht möglich ist, zu ihnen zu sagen, jetzt sei tapfer und jetzt halte aus und jetzt Schau auf deinen Glauben und es wird schon alles gut werden, sei heldenhaft. Sondern dass man manchen Menschen, die durch die Krisen der Lebensstürme hindurchgehen, einfach sagen muss, du wirst gehalten. Es ist einer da, der hat dich in der Hand. Der kommt zu dir in deiner Schwachheit und der spricht dich an. Sei getrost. Nicht, weil die Stürme nicht schlimm wären, sondern sei getrost, weil ich jetzt da bin. Und weil ich da bin, darum muss alles gut werden. Ich bin's. Jesus, liebe Freunde, ist keine religiöse Einbildung. Jesus ist auch nicht irgendein Religionsstifter. Jesus ist auch nicht einer, der irgendein paar gute moralische Sätze in die Welt hineingesprochen hat, damit die Welt etwas verbessert wird, damit die Welt etwas schöner wird. Nein, Jesus ist die große Wirklichkeit, die auf uns zukommt in der Krise, damit wir nicht in die Katastrophe kommen, sondern sie überwinden dürfen. Er spricht sie an, fürchtet euch nicht, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Fürchtet euch nicht, ich habe euch bei eurem Namen gerufen. Ihr gehört mir. Jesus kommt zu ihnen. Und das Dritte. Jesus rettet uns aus dem Sturm heraus. Lasst mich noch einen Augenblick auf den Petrus schauen. Als der dort einsinkt, weil er die falsche Blickrichtung hat und weil sein Glaube angesichts des Sturmes nicht wächst, sondern schrumpft, da hat er in jenem Augenblick, da er sinkt und zu ertrinken droht, nur noch drei Worte, die aus der Tiefe seines Herzens kommen. Und diese drei Worte heißen, Herr, hilf mir. Er kann jetzt keine großen Erklärungen mehr abgeben. Er kann nur noch brüllen und schreien aus der Tiefe seiner Verlorenheit heraus, seiner Krise heraus, Herr, hilf mir. Ach, meine Brüder und Schwestern, dass wir das eine auch nicht vergessen. Es gibt einen Schrei aus der Tiefe. Das braucht nur ein Wörtlein, wie hier drei Wörtlein zu sein. Solche Schreie aus der Tiefe treffen das Herz Jesu. Die Krise wird überwunden. Jesus nimmt Petrus bei der Hand. Er holt ihn heraus. Es ist oft heilsam, meine Freunde, wenn Jesus uns ein Stück sinken lässt. Aber eines geschieht unter keinen Umständen, wenn wir aus der Tiefe zu ihm schreien, dass er uns ertrinken lässt. Und dann geht Jesus mit den Jüngern ins Boot. Und dann heißt, der Sturm legte sich und es ward ganz stille. Jesus überwindet die Krise. Er betet für uns. Er kommt zu uns. Er rettet uns aus dem Sturm heraus. Nun lass mich zum Schluss noch ein paar kurze Bemerkungen machen. Wir alle, wie wir hier sind, werden Stürme erleben bis zum Lebensende. Lasst uns von dieser Stunde her einiges nicht vergessen. Erstens, wir wollen im Sturm die rechte Blickrichtung haben. Es gibt im Hebräerbrief ein Wort, Hebräer 12, 2, dieses ganz bekannte Wort. Lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wörtlich übersetzt heißt dieses Wort, lasst uns wegsehen. Nämlich wegsehen von allem, was uns ängstet. Wegsehen von allen Wellen und von allem Sturm und von allem Wind. Lasst uns wegsehen hin auf Jesus. Die rechte Blickrichtung, dass uns an keinem Tag unseres Lebens und in keiner Nachtstunde unseres Lebens Jesus aus den Blicken entschwindet. Und das Zweite, wir dürfen, und das kann der Petrus hier noch nicht. Und das können wir auch oft so schlecht. Wir dürfen, wenn alles zu versinken droht, wenn alles verloren zu sein scheint, wenn es ganz Nacht wird, wir dürfen uns hinhängen an seine Zusagen. Glauben. Es sind in diesen Tagen schon viele Erklärungen des Wortes Glaube gegeben worden. Lass mich noch eine dazufügen. Glauben heißt, sich hinhängen an die Verheißungen des Herrn. Glauben heißt, das, was er uns zusagt, gewisser nehmen und ernster nehmen als alles, was um uns her vor sich geht. Und dann lasst uns nicht vergessen, wir dürfen aus der Tiefe schreien nach ihm und seiner Hilfe gewiss werden. Und in solchen Glaubenskrisen, in solchen Sturmzeiten will er vor allem unseren Glauben reinigen von aller Einbildung und von aller falschen Sicherheit. Unser Glaube lebt von dem Wissen, dass Jesus für uns da ist und dass Jesus uns hält. In unserer Geschichte, vielleicht ist es euch beim Lesen aufgefallen, das muss ich noch sagen, kommt dreimal ein Wörtlein vor, über das man so schnell oft hinwegliest. Da kommt dreimal das Wörtlein vor, alsbald. Wenn man das Wörtlein aus dem Griechischen genau übersetzt, dann heißt das und sofort. Dreimal kommt an einer entscheidenden Stelle dieses Wörtlein sofort. Erstens, als die Jünger in Gefahr sind, in diese fleischliche Begeisterung nach der Speisung mit hineinzugeraten. Sofort nimmt Jesus sie hinweg. Zweitens, als sie dort brüllen auf dem Meer vor Furcht, wir sind verloren. Alsbald, sofort redet Jesus zu ihnen. Und dann, als Petrus aus der Tiefe schreit, Herr, hilf mir. Und sofort reckte Jesus ihm seine Hand entgegen. Da muss ich euch etwas Wunderbares dazu sagen. Nämlich, der Herr Jesus kann uns manches Mal in manchen Dingen unseres Lebens warten lassen. Ihr kennt das aus eurem Gebetsleben, dass oft nicht sofort jede Bitte erhört wird. Das ist ganz seine Angelegenheit, wie er dieses und jenes macht. Wir sind nicht die Herren, sondern wir sind seine Kinder. Aber da, meine Brüder und Schwestern, wo es um die letzte Entscheidung geht, da, wo es um Leben und Tod geht, da, wo es darum geht, dass die Krise zur Katastrophe wird und wir nun in diesen inneren Nöten schreien, Herr, hilf mir, da ist er sofort zur Stelle, um uns nicht ertrinken zu lassen. Du bist wahrlich Gottes Sohn. Ich stand neulich an einem Krankenbett eines lieben Bruders, der eine schwere Krankheitszeit durchmacht und durch einen fürchterlichen Sturm gehen muss. Dann sagte er mir, ach, schreib mir ein Wort auf, dass ich da auf meine Bettdecke legen kann und dass ich dann immer wieder ablesen kann, wenn die Anfechtungen kommen und die Nöte kommen. Und ich meine, es geht zu Ende mit mir. Da habe ich ihm ein Verslein aufgeschrieben. Und das Verslein gebe ich euch mit. Für dein Morgen, für deinen Sturm, der auf dich wartet, ihr jungen Männer, die ihr hier seid, durch wie viele Stürme geht ihr, ihr Mädel, ihr Alten. Dieses Verslein heißt, Jesus betet, Jesus wacht, Jesus hält mich, auch in dunkler Nacht. Das nimm mit in dein Leben hinein, das nimm mit in deine Nächte hinein. Damit wirst du nicht zu Schanden, denn was er zusagt, das hält er gewiss. Und größer als unsere Krisen ist seine Verheißung und stärker als unsere Nöte ist seine Hand. Amen.
Ja, das war gute Botschaft für krisenanfällige Herzen. Das haben wir am Anfang gehört. Unser Herz ist nicht krisenfest. Und das war handfeste Botschaft. Jesus schickt in den Sturm. Jesus ist größer als der Sturm. Und wir armen Kleingläubigen rechnen im Sturm so wenig mit Jesus. Ich musste denken an ein Wort von Christlieb, Alfred Christlieb, der ja oft hier gesprochen hat. Der sprach gelegentlich, wenn mal so Schwierigkeiten sich häuften in seinem Leben, von der Station Knidus. Steht auch geschrieben in seinem Buch, Auslegungen. Das ist Apostelgeschichte 27, Vers 7, wer das zu Hause mal durchlesen will. Da heißt es in dem Bericht, Seebericht, da kamen wir in Stürme bei dem Ort Knidus und kamen viele Tage nicht an Knidus heran, denn der Wind war uns zuwider. Und wenn auch so Konferenzen waren, so Sorgen und bei Gesprächen, dann sagte Christlieb immer, jetzt ist Station Knidus. Kennen wir ja auch, nicht? Man muss schnell aus dem Haus, ein Teller bricht kaputt, das Telefon geht, ein Kind muss noch verschwinden, nicht wahr? Und alles muss alles Mögliche sein. Und dann kommen noch Schwierigkeiten, vielleicht gerade vor ganz wichtigen Aufgaben. Oder Missverständnisse mit Menschen und Schwierigkeiten und körperliche, alles möglich, Station Knidus. Schön, wenn man so ein Stichwort weiß, das kann einem schon mal etwas helfen. Und das Christlieb wollte immer dann sagen, der Herr führt uns in den einzelnen Stationen unseres Glaubensweges auch immer wieder mal in Station Knidus, in ganz besonderer Weise, wo die Stürme uns zuwider sind. Wo es nicht immer Rückenwind ist, das wirklich vorwärts geht und grünes Licht, wo die Stürme uns zuwider sind. Und das haben wir vorhin gehört, bis hin zum Schluss. Jesus betet für uns, Jesus kommt und Jesus rettet. Nummer 43, Vers 1 und 2 wollen wir aufschlagen. 43, ich stelle dies eigentlich wie eine Auslegung des Textes, den wir gelesen haben. 1 und 2 aus 43. Dann wird unser Bruder uns noch ein Wort sagen.
In meine Herren an, und in den Schweren reichen. Ich kehre Not, ich kehre an, soll ich daraus vertreiben. Und bitter wär die ganze
kann man das da oben nicht zuziehen, den Vorhängen hier unten, die Brüder und Schwestern braten schon richtig.
Einer Gemeinde in die Stürme und wir hörten, der Wind war ihnen zuwider. Stehen wir nicht sehr stark unter dem Eindruck, dass oft für die Existenz der Gemeinde in dieser Zeit und in dieser Welt das andere Lied geradezu sachgemäßer wäre, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ihr Lieben, ich bin jahrelang zur See gefahren. Wenn wir den Wind von Achtern hatten, das heißt, mit dem Winde segelten, dann konnte es Windstärke 10 sein. Dann war es an Deck ruhig und still. Mit dem Winde segeln, das vermittelt die Illusion, als wäre es an Deck ruhig und still. Und wenn wir dann mit dem Bug in den Wind drehten, dann fielen die Massen der Brecher über Deck. Und dann merkte man sehr schnell, an Deck, da ist die Hölle los. Hat die Gemeinde den Bug in den Wind gedreht? Oder segelt sie mit dem Wind, mit der Zeit und ihrem Fluidum? Liebe Brüder und Schwestern, warum schickt der Herr seine Gemeinde in die Stürme? Das wurde uns so lebendig entfaltet, dass er sie herausnimmt aus der frommen Begeisterung, von den Städten des Massenenthusiasmus. Vielleicht darf man noch eins hinzufügen. Diese Geschichte fängt ja damit an, dass seine Jünger ihrem Herrn einen Willenswiderstand entgegensetzen. Denn er nötigte sie. Und diese Geschichte endet damit, dass sie vor ihm niederfielen und ihn anbeteten. Du bist in Wahrheit Gottes Sohn. Am Anfang der steile, gestraffte Nacken, am Ende anbetende Leute. Warum schickt der Herr seine Gemeinde in die Stürme? Damit sie ihn besser kennenlernen. Denn in der Mitte dieser Geschichte, da heißt es, sie dachten, er wäre ein Gespenst. Jünger Jesu, die den Herrn noch gar nicht kannten. Darum schickt er uns in die Krisen, dass es uns schüttelt, auf die engen Örter, in die völligen Ausweglosigkeiten, damit wir diesen Herrn neu, gründlich, endgültig kennenlernen. Und sie beteten ihn an, du bist in Wahrheit Gottes Sohn. Kennenlernen als den, der uns nahe ist, wenn er uns ferne scheint. Kennenlernen als den, der uns hebt, wenn wir heruntergekommen sind. Kennenlernen als den, der uns mitten in den Stürmen zur Ruhe bringt. Ich darf mit einer ganz kurzen Erinnerung dieses Wort abschließen. Ich denke an eine Stunde in meinem Leben, wo ich so verzagt war, dass ich unter den Stuhl meines Schreibtisches kroch vor Elend und Hilflosigkeit. Und die Gebete, die dann laut wurden, waren so arm, dass ich genau wusste, die kommen nicht durch die Zimmerdecke. Die fallen auf dich zurück. Und das erzählte ich kürzlich dem Bruder Karl Sundermeier. Da sagte er, was ein Glück, dass er unter der Decke ist. Er ist uns nahe, wenn er uns ferne scheint. Und ich wage es zu behaupten, am allernächsten ist er dir, wenn du am allerwenigsten von ihm fühlst. Amen.
Den ich schaue, wenn auch den ich steh, höre den ich traue, Yeah.
Vers 4 passt besonders zu dem, was wir
beschreiben. In dunklen Tagen, wenn die Sonne flieht, Stern, du lässt nichts erscheinen.
Tu mal weg, Herr Irgendwo.
Stern, du
machst.
Unser Vater hier, unsere Hoffnung Quelle, Stern, dir folgen wir. Unsere Hoffnung Quelle, Stern, dir folgen wir.
Falsches Zeugnis zu dem, was steht am Anfang von Vers 31. Jesus aber reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn. Das ist das Ende der Not und die Lösung der Krise. Die Hand Jesu reckt sich nach dem Petrus, packt ihn und hält ihn über Untiefe und Wellen und im Sturm. O, die Hand Jesu, die starke, treue Hand unseres Herrn. Hier ist es die Hand des irdischen Jesus von Nazareth, die schon so voll göttlicher Macht ist. Der Herr, den wir jetzt anrufen und rühmen, ist nicht mehr der irdische Jesus von Nazareth, sondern der auf den Thron Gottes erhöhte König. Der reckt seine göttlichen Hände durch alle Welt hin und wo immer sein Auge Jünger im Sturm, in der Nacht, in der Krise, in der Anfechtung erblickt und entdeckt, da packt er zu und da trägt er und da hält er. Ich habe einmal vor ein paar Jahren vor Männerfäusten eine große Hochachtung bekommen. Das war am Ende einer Jugendfreizeit in Oberhessen. Es war ein Wintermorgen, Glatteis. Und mein Freund und ich, wir wollten nun rasch zum Bahnhof, um den Zug wegzufahren. Und kaum waren wir im Auto drin, da rutscht der Volkswagen aus in den Graben hinunter. Und da stehen wir beide nun ratlos, der Zug wird wegfahren. Wir fragen uns, ob man keine Stangen und keine Winden besorgen könnte, um das Ding herauszuholen. Und da tauchen auf einmal, wie aus der Nacht herausgespien, ein paar Männer auf und sagen, das ist doch eine Kleinigkeit, dazu braucht man doch keine Winde und keine Stangen, packen wir ihren Fäusten zu und heben den Volkswagen aus dem Graben heraus. Hab ich gestaunt, was Männerfäuste vermögen. Meine zarten Hände vermöchten das nicht. Und das ist mir ein Hinweis geworden auf die Macht in dem Arm und der Hand Jesu. Lasst mich abschließend eine Geschichte erzählen von einem jungen Menschen, der es buchstäblich erlebt hat, in was für Nächten, in was für Stürmen, über welchen Tiefen die Hand Jesu zupacken und tragen kann. Ein Jahr ist es jetzt her, da sang unsere Christa, 15 Jahre alt, im Chor, in der Zeltmission, im Werratal, in Hessen an der Zonengrenze, noch fröhlich mit. Am Ende des Abends geht sie mit ihren anderen Freundinnen und Freundinnen heraus aus dem Zelt, fällt vor aller Augen um, man trägt sie, bringt sie ins Krankenhaus, untersucht sie und die Ärzte sagen, hoffnungsloser Fall, Christa hat Krebs im nächsten Stadium und wird in 14 Jahren sterben, in 14 Tagen sterben. Nun erhebt sich in der Seele dieses jungen Mädchens ein Sturm und ein Kampf. Und sie schreit zum Herrn. Und dann macht der Herr sie stille. Und der Sturm in der Seele kommt zur Ruhe. Denn das ist doch nicht leicht, Freunde. Mit 15 Jahren sterben müssen. Und all die bunten Hoffnungen, all die bunten Träume ans Leben begraben müssen. Das ist nicht leicht. Und dann wird Christa still, weil die Hand Jesu sich still macht, mitten im Aufruhr ihrer Seele. Und dann geschehen wunderbare Dinge. Dann lässt Christa an ihr Sterbebett, ihre Freundinnen bitten und laden und sagt: Monika, Ursel, Bärbel, Ilse, ich muss jetzt sterben. Nein, ich sterbe nicht, ich gehe jetzt zum Heiland. Ich hätte gerne, dass wir uns beim Heiland wiedersehen. Monika, Ursel, komm, bekehr dich von ganzem Herzen zu Jesus. Seid ihr alle eingeladen noch, vom Sterbebett her. Und zur Mutter hat Christel gesagt: Mutter, du brauchst nicht zu weinen. Ich gehe doch zum Heiland und dort sehen wir uns wieder. Und dann starb Christa mit 15 Jahren. Man begrub sie wie eine Königin. Hunderte folgten ihrem Sarg. Es kam weit umher im Werratal die Kunde davon, dass ein junger Mensch in aller Unruhe der Seele, in Sturm und Nacht und Tod von der Hand Jesu stillgemacht und getröstet worden war und durchhielt. Liebe Brüder und Schwestern, was es auch immer für Stürme seien, die Hände Jesu reichen für alle Stürme aus. Und wo die zupacken und ihnen halten, da kommt man durch. Und wenn man mit 15 Jahren am Krebs sterben müsste. Wer Jesus anruft, Hand, die nicht lässt, halte mich fest, erfährt, seine Hand kommt und ist da und greift zu und trägt hindurch.
Bedanken Sie auch für dieses Zeugnis. Auch für das Zeugnis von der sterbenden und heimgegangenen Christa. Wir wollen nur noch einen Augenblick still werden und ich bitte, dass ein paar Brüder mit uns beten.
So auch.
In den Frieden eure Vater, mit euch des großen Gottes Gnade und seiner heiligen Engel war, wenn euch Jesu Hände schirmen, geht's unter Sonnenschein und Stürmen, getrost und froh bei Tag und Nacht, lebt wohl. Good.